Zweiter Teil. Der private Erfolg. Erster Weg. Proaktiv sein. Prinzipien der persönlichen Vision. Ich kenne nichts Ermutigenderes als die unbestrittene Fähigkeit des Menschen, sein Leben durch bewusste Anstrengungen weiterzuentwickeln. Henry David Thoreau.
Bitte gehen Sie beim Hören dieses Hörbuchs zu sich selbst auf Distanz. Tun Sie so, als ob Sie sich vom obersten Winkel Ihres Zimmers aus beobachten würden. Sehen Sie sich selbst da unten sitzen? Ist es fast so, als wären Sie jemand anderes? Nun versuchen Sie noch etwas. Denken Sie über die Stimmung nach, in der Sie gerade sind. Können Sie Ihre Stimmung benennen? Was fühlen Sie? Wie würden Sie Ihre derzeitige Gemütsverfassung beschreiben? Denken Sie nun einen Moment darüber nach, wie Ihr Verstand arbeitet. Ist er schnell und wach? Fühlen Sie sich hin- und hergerissen? Machen Sie einerseits diese Übung und denken Sie andererseits darüber nach, was das Ganze eigentlich soll? Die Fähigkeit, das zu tun, was Sie da eben gemacht haben, haben nur wir Menschen. Tiere können das nicht. Wir nennen diese Fähigkeit Selbstwahrnehmung. Es ist die Fähigkeit, über den eigentlichen Gedankenvorgang nachzudenken. Diese Fähigkeit ist der Grund dafür, dass der Mensch die Herrschaft über die Welt hat und in jeder Generation immer neue, bedeutsame Fortschritte erzielt. Mit Hilfe der Selbstwahrnehmung können wir unsere Erfahrungen auswerten. Sie erlaubt uns sogar, nicht nur aus unseren eigenen, sondern auch aus den Erfahrungen anderer zu lernen. Genau darum können wir unsere Gewohnheiten auch selbst schaffen und verändern.
Wir sind nicht unsere Gefühle. Wir sind nicht unsere Stimmungen. Wir sind nicht einmal unsere Gedanken. Allein die Tatsache, dass wir über diese Dinge nachdenken können, trennt uns von ihnen. Die Fähigkeit der Selbstwahrnehmung ermöglicht es uns, beiseite zu treten und zu analysieren, wie wir uns selbst sehen.
Unsere Selbstwahrnehmung hilft uns, unser Selbstparadigma, das grundlegende Paradigma der Effektivität, zu erkunden. Dieses Paradigma beeinflusst nicht nur unsere eigenen Einstellungen und Verhaltensweisen, sondern auch unsere Art, andere Menschen zu sehen. Unser Selbstparadigma bildet unsere Landkarte von der grundlegenden Natur des Menschseins. Nur wenn wir wissen, wie wir uns selbst und andere sehen, können wir verstehen, wie andere sich und ihre Welt empfinden. Fehlt uns dieses Wissen, projizieren wir unbewusst unsere Absichten auf das Verhalten der anderen und bezeichnen uns dabei auch noch als objektiv. Das schränkt unsere Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen, erheblich ein. Doch dank der einzigartigen menschlichen Fähigkeit der Selbstwahrnehmung können wir unsere Paradigmen hinterfragen. Wir können erkennen, ob unsere Paradigmen auf der Wirklichkeit und auf Prinzipien oder nur auf Konditionierungen und den äußeren Umständen beruhen.
Der soziale Spiegel.
Ob die gängigen sozialen Paradigmen oder die Meinungen, Wahrnehmungen und Paradigmen der Leute um uns herum, was ist, wenn die einzige Sichtweise, die wir von uns selbst haben, unseren sozialen Spiegel wiedergibt? Dann ist der Blick auf uns selbst wie die Reflexion aus einem Spiegelkabinett.
Nie bist du pünktlich. Warum kannst du einfach keine Ordnung halten? Du isst wie ein Ferkel. Ich kann nicht glauben, dass du gewonnen hast. Das ist so einfach. Wieso kannst du das nicht verstehen?
Solche Sichtweisen sind zusammenhanglos. Sie stehen in keinem Verhältnis zu irgendetwas. Oft sind sie eher Projektionen als Reflexionen, Projektionen, die die Schwachpunkte der Leute zeigen, aber nicht das, was wir sind und was uns ausmacht. Das allgegenwärtige soziale Paradigma lautet, wir sind in erster Linie von den äußeren Umständen und unseren Konditionierungen bestimmt. Natürlich haben Konditionierungen einen enorm großen Einfluss auf unser Leben, doch zu sagen, wir seien von ihnen bestimmt, wir hätten keine Kontrolle über ihren Einfluss, schafft eine völlig neue Landkarte. Im Grunde gibt es drei soziale Landkarten, drei Theorien der Determination. Sie dienen allein oder in Verbindung miteinander als Erklärung für das Wesen des Menschen.
Erstens, genetischer Determinismus.
Der genetische Determinismus sagt, Ihre Großeltern haben das alles angerichtet. An denen liegt es, dass sie so stur sind. Ihre Großeltern waren schließlich auch total eigensinnig. Das liegt also in ihrer DNA. Die Sturheit wird von einer Generation zur nächsten weitergereicht. Sie haben sie geerbt. Obendrein sind sie ihre und ihren sind nun mal stur.
Zweitens, psychischer Determinismus.
Der psychische Determinismus sucht die Ursachen bei ihren Eltern. Er geht davon aus, dass ihre persönlichen Neigungen und ihr Charakter in erster Linie von ihrer Erziehung und ihren Kindheitserfahrungen bestimmt wurden. Deswegen haben sie Angst, vor einer Gruppe zu stehen. Das liegt daran, wie ihre Eltern sie erzogen haben. Sie fühlen sich furchtbar schuldig, wenn sie einen Fehler machen, denn tief in ihrem Inneren erinnern sie sich an die emotionalen Prägungen in der Zeit, als sie sehr verletzbar, schwach und abhängig waren. Sie erinnern sich an die emotionale Bestrafung, an die Ablehnung, an den Vergleich mit anderen, wenn sie nicht ganz so gut waren, wie es von ihnen erwartet wurde.
Drittens, Umweltdeterminismus.
Der Umweltdeterminismus sagt, Ihr Chef ist schuld, oder Ihr Partner, oder dieser aufmüpfige Teenager, oder Ihre finanzielle Lage, oder die Politik. Irgendjemand oder irgendetwas in Ihrer Umwelt trägt die Verantwortung für Ihre Situation. Jede dieser drei Landkarten beruht auf der Reiz-Reaktionstheorie, an die wir meist im Zusammenhang mit den Pawlowschen Hundeexperimenten denken. Die Reiz-Reaktionstheorie geht von der folgenden Grundannahme aus.
Wir sind darauf konditioniert, auf eine bestimmte Weise auf einen bestimmten Reiz zu reagieren.
Doch wie genau beschreiben diese deterministischen Landkarten das Territorium? Wie klar reflektieren diese Spiegel die wahre Natur des Menschen? Werden sie zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen? Beruhen sie auf Prinzipien, die wir in unserem Innersten für gültig erklären können?